Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Und da steht schon seit einigen Wochen das alttestamentliche Buch der Sprüche Salomos im Mittelpunkt. Zahlreiche Spruchweisheiten sind in diesem Buch enthalten, wobei ein großer Teil von König Salomo selbst stammen dürfte, während er andere vermutlich gesammelt, gesichtet und in Form gebracht hat. Eine Anmerkung aus einem anderen Buch Salomos legt dies nahe. Im Buch des Predigers Salomo heißt es, nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, er dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Wir beginnen gleich im 21. Kapitel des Sprüchebuches mit Vers 23, also genau dort, wo wir am Schluss der letzten Sendung aufgehört haben. Sie erinnern sich, mit Kapitel 10 begann im Buch der Sprüche Salomos eine Sprichwortsammlung, die etwa bis zur Hälfte von Kapitel 22 reicht. Davor, in den Kapiteln 1 bis 9, wurde vor allem geschildert, wie ein junger Mann auf dem Weg zum Erwachsensein allen möglichen Herausforderungen, aber auch Versuchungen begegnet. In der Sprichwortsammlung sind hilfreiche Gedanken und Ratschläge aus allen möglichen Lebensbereichen zu finden. Das gilt auch für den ersten Vers, den wir uns in dieser Sendung anschauen wollen. Aus Kapitel 21 ist das Vers 23. Er lautet: Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Tja, jeder Mensch kommt normalerweise mit einer Zunge zur Welt, aber den richtigen Gebrauch der Zunge muss man erst lernen. Hier also informiert der weise König Salomo erneut darüber, wie die Zunge richtig verwendet werden soll. An anderer Stelle hat er dazu bereits gesagt, dass sie, wenn sie Freunde für sich gewinnen wollen, sich freundlich zeigen müssen. Und davon ist die Zunge nicht ausgenommen. Wenn Sie Gespräche führen oder einfach nur mit anderen ein paar Worte wechseln, dann achten Sie darauf, was Sie sagen. Echte Freunde sind für ein erfülltes Leben praktisch unverzichtbar. Wir brauchen Freunde, und das Buch der Sprüche hat viel über Freundschaft und Feindschaft zu sagen. Der US-amerikanische Philosoph Ralph Emerson drückte es so aus: Wer 1000 Freunde hat, mag auf keinen davon verzichten. Und wer auch nur einen Feind hat, wird ihn dafür überall sichten. Ich habe den Eindruck, das trifft genau den Punkt. Fahren wir nun fort mit Vers 24. Wer stolz und vermessen ist, heißt ein Spötter. Er treibt frechen Übermut. Haben Sie bemerkt, dass es zwei Themen sind, die im Buch der Sprüche immer und immer wieder aufzutauchen scheinen? Eines davon ist der Gebrauch und der Missbrauch der Zunge. Das andere ist der Stolz. Die unkontrollierte Zunge, die lügende Zunge, die lästernde Zunge und der stolze Blick. Gott sagt dazu, dass er das alles verabscheut. Ein weiteres Motiv dann in Vers 25. Der Faule stirbt über seinem Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Der Faule, das ist ein Mensch, der träge ist. Es wird im Buch der Sprüche eine ganze Menge über ihn gesagt. Und dann heißt es in Vers 26, den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Ein fauler Mensch verbringt seine Zeit mit Habsucht und er versucht, mit hinterhältigen Mitteln Geld zu bekommen, ohne zu arbeiten. Es gibt eine ganze Menge Leute, die das tun. Dagegen denkt der Gerechte nicht so viel nach, etwas zu bekommen, als vielmehr darüber zu geben. Und Gott wird ihn segnen. Das ist der entscheidende Gedanke hier. Weiter mit Vers 27. Der gottlosen Opfer ist ein Greuel. Wie viel mehr, wenn man's darbringt für eine Schandtat. Der Gottlose, das ist ein Mensch, der gesetzlos lebt. Ein gesetzloser Mensch ist jemand, der sich selbst Gott bisher nicht gebeugt hat und dann Gott begegnet. Manchem scheint ein Weg recht, betont das Sprüchebuch an anderer Stelle. Das heißt also, der gesetzlose Weg wird als der richtige Weg empfunden und bevorzugt. Der Mensch geht seinen Weg und ignoriert Gottes Weg. In der Tat, er verneint Gott. Dies bedeutet nicht, dass ein solcher Mensch nicht religiös sein könnte. Vielleicht besucht er regelmäßig eine Kirche, nimmt am Gottesdienst teil, singt voller Inbrunst die Gemeindelieder mit. Und doch ist alles im Grunde genommen nur eine religiöse Show. Ein solcher Mensch ist möglicherweise sogar bereit, tief in die Tasche zu greifen, wenn er spendet. Aber er tut es nicht aus lauteren Motiven. Deshalb heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers, der gottlosen Opfer ist ein Greuel. In den Versen 28 und 29 geht es dann geradewegs so weiter. Ein lügenhafter Zeuge wird umkommen, aber wer Recht gehört hat, dessen Wort bleibt. Der Gottlose macht ein freches Gesicht, aber wer fromm ist, macht seine Wege fest. Es gab falsche Zeugen im Prozess gegen den Herrn Jesus Christus. Würden Sie es nicht verabscheuen, einer von diesen falschen Zeugen gewesen zu sein? Wir lesen im Bericht des Matthäus, die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Viele falsche Zeugen machten also ihre Aussagen, aber offensichtlich war nichts Bedeutsames dabei. Und die beiden letzten haben wirklich gelogen. Und wie reagierte Jesus auf die Vorwürfe? Welches Zeugnis, welche Auskunft gab er über sich selbst, wenn er danach gefragt wurde? Im Matthäusevangelium Kapitel 27 wird berichtet, Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Mit anderen Worten, du hast recht. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Statthalter sehr verwunderte. Der Bericht des Johannes sagt uns, dass Pilatus den Herrn Jesus Christus in die Halle des Gerichts mitgenommen und privat um Antworten auf seine Fragen gebeten hat, um ihn gehen lassen zu können. Aber Pilatus hatte wohl zu viel von einem Politiker, um Jesus gegen den Willen der Juden freizulassen. Schließlich gab er dem Druck des Volkes nach, obwohl er die ganze Zeit wusste, dass die Zeugen gegen Jesus falsch ausgesagt hatten. Dies ist also der Prozess, der auf den Blättern der Weltgeschichte dokumentiert ist, als der niederträchtigste von allen. Würden Sie es nicht verabscheuen, dabei gewesen zu sein bei diesen falschen Zeugen? Ein lügenhafter Zeuge wird umkommen, heißt es in unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche. Und die Fortsetzung lautet dann in Vers 30, keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Ich finde, das ist einer der bemerkenswertesten Verse der Heiligen Schrift. Er ist so bemerkenswert, dass ich neben ihm einen Vers aus dem Neuen Testament setzen will, der möglicherweise Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein mag. Er lautet, denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, also gegen die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Weil ich als junger Mann sowohl ein liberales College als auch ein liberales Seminar besucht habe, bemerkte ich sehr schnell, wie sich auch die liberale Theologie immer mehr ausbreitet. Als ich meinen Dienst als Pastor begann, dachte ich, es sei meine Pflicht, jeden Sonntagmorgen die Feuerglocke zu läuten, um das Wort Gottes zu verteidigen. Doch dann wurde ich auf Vers 30 aus unserem Bibeltext aufmerksam. Keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Ich begann zu begreifen, dass Gott selbst in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und er ist auch in der Lage, sein Wort zu verteidigen. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit, um noch einmal die Worte des Apostels Paulus zu zitieren. Da ich in meinem Dienst etwas tun wollte, hatte ich also etwas Positives zu tun. Ich nahm mir vor, einen Akzent auf das Positive zu setzen und das Negative, wann immer möglich, beiseite zu lassen. Denn mir war klar geworden, dass ich die Bibel nicht verteidigen muss. Alles, worum Gott mich bat, war, sie zu verkündigen. Eines Tages bekam ich von einem Mann einen Brief, den ich ziemlich schnell in die Rundablage geworfen habe, wie man den Papierkorb auch nennt. Ich las nicht einmal den ganzen Brief durch, denn dieser Mann versuchte mich davon zu überzeugen, dass die Bibel nicht das Wort Gottes sei. Und seine Beweisführung war wirklich erbärmlich. Es bringt nichts, sich damit auseinanderzusetzen, dachte ich mir. Wahrscheinlich hat dieser Mann irgendeine innere Blockade, die durch eine bestimmte Sünde in seinem Leben verursacht wurde. Eines habe ich nämlich gelernt, wenn ein Mensch zu Christus umkehren will, wenn er seine Sünde loswerden möchte, wenn er wirklich den Wunsch nach einem Erlöser hat, werden sich angebliche Bedenken gegenüber der Bibel auf ganz erstaunliche Weise auflösen. Ich komme nun zum letzten Vers im 21. Kapitel des Sprüchebuches. Dort heißt es, Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. David ist jemand, der das in seinem Leben erfahren hat. In Psalm 27 bekennt er, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn, auf Gott. Auch König Asa hatte diese Wahrheit gelernt, wie das zweite Buch der Chronik berichtet. Und Asa rief den Herrn seinen Gott an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Wie wunderbar ist es, Gott zu vertrauen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht vorzubereiten haben. Jesus sagte, wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Und das bedeutet, wie es unser Vers aus dem Buch der Sprüche besagt, bereite dich auf den Kampf vor, aber der Sieg kommt vom Herrn. Anders ausgedrückt, halten Sie Ihr Pulver trocken, aber seien Sie sicher darin, Ihren Glauben ganz auf den Herrn Jesus Christus zu richten, so dass Sie in ihm ruhen. Mit diesem Gedanken endet das 21. Kapitel. Es folgt ein neues Thema in Kapitel 22. Darin rückt König Salomo, der selbst genug Geld hatte, um sich alles kaufen zu können, er rückt den materiellen Reichtum in eine ehrliche Perspektive. Vers 1 lautet, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. Ein guter Ruf. In manchen Bibelausgaben ist das Wörtchen gut kursiv gedruckt, was bedeutet, dass es von den Übersetzern ergänzt wurde. Denn wörtlich steht da in etwa, ein Name ist bevorzugt zu wählen. Dieses Sprichwort redet aber nicht von dem Namen, den Sie von Ihren Eltern erhalten haben, als Sie geboren wurden, sondern es ist der Name gemeint, den Sie sich erwerben durch die Art von Persönlichkeit, die zu Ihnen gehört. Und das bezeichnet man eben auch als einen guten oder auch schlechten Ruf. Wir wissen, dass es um David, Salomos Vater, herum eine Gruppe von Männern gab, die als seine mächtigen Männer bekannt war. Und das waren großartige Kerle. Sie hatten sich alle einen Namen gemacht. Zum Beispiel wird uns über Benaja gesagt, und Benaja, der Sohn Jojadas, ein streitbarer Mann von großen Taten, war aus Kabzeel, der erschlug die beiden Gotteslöwen der Moabiter. Er stieg hinab und erschlug einen Löwen in einem Brunnen, als Schnee gefallen war. Tja, eine große Zahl von Leuten würde nicht einmal in die Kirche gehen, wenn es schneit, aber dieser Mann erschlug einen Löwen, als tiefer Schnee lag. Weiter wird im 2. Samuel-Buch über ihn berichtet, das tat Benaja, der Sohn Jojadas, er war berühmt unter den 30 Helden. Er befand sich dort also in einer Liga mit Davids Top-Leuten, den 30 Helden. Er hatte einen Namen, einen guten Ruf, ganz im Sinne von Vers 1 unseres Bibeltextes aus dem Buch der Sprüche. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum. Kommen wir nun zu Vers 2. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Das bedeutet, dass sich vor Gott alle Menschen auf der gleichen Ebene befinden. Wenn man von einer universellen Bruderschaft der Menschen reden will, muss man sehr vorsichtig sein, was man darüber sagt. Denn die Bibel lehrt so etwas nicht. Die Bibel lehrt, dass wir alle Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen sind und dass wir alle eine verdorbene Natur haben. Eine Natur, die Gott entfremdet ist. Wir haben es auch nötig, uns voreinander zu schützen, weil wir nicht vertrauenswürdig sind. Die Bibel sagt, Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und wir alle stehen in Gleichheit vor ihm auf dieser Grundlage. Aber wir können zu Kindern Gottes werden. Nicht einfach, weil wir Menschen sind, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus sagte zu den religiösen Autoritäten seiner Zeit, ihr habt den Teufel zum Vater. Also, eigentlich gibt es zwei Familien in der Welt, Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jetzt achten Sie einmal darauf, dass das Sprichwort sagt, der Herr hat sie alle gemacht. Das heißt doch, wir sind alle seine Schöpfung. Gott ist der Schöpfer von allen, aber nicht der Vater aller. Weiter mit Vers 3. Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Wollen Sie ein kluger Mensch sein? Dann treffen Sie bitte die notwendigen Vorkehrungen für die Zukunft. Es gibt viele Leute heutzutage, die Ihnen helfen können, Vorkehrungen für die Zukunft optimal zu treffen. Es gibt alle Arten von Versicherungsgesellschaften und Agenturen. Es gibt Menschen, die sind bereit dazu, Vertragsabschlüsse für ihr Alter zu machen, für die Versorgung ihrer Kinder und alle diese Sachen. Aber ich denke an das, was dann kommt, danach. Es geht um die Frage, was ist mit ihrer ewigen Zukunft? Die Heilige Schrift nennt einen Mann einen Narren, der nicht Vorbereitungen getroffen hat für die Ewigkeit. Als ich ein junger Mann war, da war ich eine Weile sehr weit von Gott entfernt. Ich erinnere mich an ein ansehnliches junges Paar, das zu einer der reichen Familien gehörte. Bei einem Tanz in einer Nacht haben sie angekündigt, dass sie sich verloben, und dann später heirateten sie. Das füllte natürlich die Spalten mit den Lokalnachrichten der dortigen Zeitung. Das junge Paar hatte sich ein prächtiges Haus gekauft. Überall hielten sie Ausschau nach Antiquitäten und richteten sich ihr neues Zuhause geschmackvoll ein. Aus ihrer Hochzeitsreise sollte eine Traumreise werden. Doch bei einer Autofahrt in den Bergen, als sie gerade eine Kurve durchquerten, prallten sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen und wurden von der Fahrbahn abgedrängt auf einen Abgrund zu. Das Auto fing Feuer und beide wurden getötet. Ihr schönes Haus, das ihr ganzer Stolz gewesen war, blieb unbewohnt. Die Eltern des Paares brachten es nicht fertig, es zu vermieten oder zu verkaufen. Jahre nachdem ich zum Glauben gekommen war, führten mich meine Überlegungen zu diesem Haus, und ich dachte nach über die ganze Sorgfalt, die das junge Paar in das Haus gesteckt hatte. Doch sie hatten nicht eine Stunde lang darin gelebt. Stattdessen machten sie völlig unvorbereitet Bekanntschaft mit der Ewigkeit. Liebe Hörer, wie wichtig ist es für uns, Vorbereitungen zu treffen für die Ewigkeit? Ich lese nun weiter aus Kapitel 22 im Buch der Sprüche Salomos. Die Verse 4 bis 6 lauten: Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Stacheln und Stricke sind auf dem Wege des Verkehrten, wer sich aber davon fernhält, bewahrt sein Leben. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Als Erwachsene sind wir aufgefordert, ein Kind anzuleiten für den Weg, den es gehen soll. Hier wird indirekt gesagt, dass Gott einen Weg hat. Er will, dass Kinder ihn gehen, und ihre Eltern sollen diesen Weg Gottes für sie herausfinden. Sie sollen nicht etwa das Kind auf einen Weg führen, von dem sie überzeugt sind, dass es ihn gehen soll, sondern auf den Weg, von dem Gott will, dass es ihn geht. Ich lese nun die Verse 7 bis 13 in einem Stück, denn sie fassen schon Gesagtes noch einmal zusammen. Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten, und die Rute seines Übermuts wird ein Ende haben. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg, und Hader und Schmähung hören auf. Wer ein reines Herz und liebliche Rede hat, dessen Freund ist der König. Die Augen des Herrn behüten die Erkenntnis, aber die Worte des Verächters bringen es zu Fall. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Soweit die Verse 7 bis 13. Zum Schluss kommt hier wieder der faule Mann vor. Mit einer Prise Humor wird beschrieben, wie er voller Ausreden steckt. Wenn es zu kalt draußen ist, kann er nicht pflügen gehen, selbstverständlich nicht. Und hier ist seine neueste Ausrede. Es ist ein Löwe draußen. Es könnte ja sein, dass ich von ihm getötet werde. Wahrscheinlich alles Humbug, die Sache mit dem Löwen. Außer dem Faulen werden dann in Vers 14 und 15 noch weitere Personengruppen angesprochen. Der Mund unzüchtiger Frauen ist eine tiefe Grube. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Die Anweisungen zur Kindererziehung in Vers 15 machen zum wiederholten Mal deutlich, Kinder brauchen Disziplin. Die angemessene Disziplin wird bei einem Kind auch keinen bleibenden Zorn und keine Verbitterung hervorrufen. Keinesfalls darf man einfach den eigenen Ärger an einem Kind abreagieren. Die richtige Disziplin wird dazu beitragen, dass ein Kind seine Unvernunft zu überwinden lernt. Mit Vers 16 endet die erste Sprichwortsammlung innerhalb des Buches der Sprüche. Wie schon am Anfang dieser Sendung gesagt, sie beginnt mit Kapitel 10 und endet nun in Kapitel 22 mit Vers 16. Dieser Vers lautet, wer dem Armen Unrecht tut, mehrt ihm seine Habe. Wer einem Reichen gibt, schafft ihm nur Mangel. Ein wenig verständlicher drückt es die Bibelübersetzung Hoffnung für alle aus. Wer sich bei reichen Leuten mit Geschenken einschmeichelt oder wer den Armen unterdrückt, um sich Gewinn zu verschaffen, der wird schließlich im Elend enden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. In der nächsten Folge unserer Sendereihe durch die Bibel geht es weiter mit der nächsten Sprichwortsammlung, die in Kapitel 22 des Sprüchebuches mit Vers 17 beginnt. Oftmals wird sie als Spruchsammlung der Weisen bezeichnet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.